Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Mein Name ist Maximilian Schroll und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und das habt ihr genau richtig gemacht, denn heute wird eine echte Gamechanger-Folge. Ich habe nämlich einen ganz besonderen Gast heute. Wer bist du denn? Stell dich mal vor.
Servus Max, Teuger hier. Ja, Gamechanger habe ich tatsächlich verpasst gekriegt, weil wir ein paar Sachen in der HR-Welt umgestellt haben und gesagt haben, wir ändern das ganze Spiel. Können wir gerne drüber später sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, mich freut es, dass du hier bist, Teuger, und da werden wir später auf alle Fälle noch drüber sprechen. Aber first things first, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Was genau machst du jetzt gerade im Moment? Du hast schon gesagt, Gamechanger HR, ihr habt da ein paar Sachen umgestellt. Was machst du denn?
Wir haben angefangen mit einem Interesse, was sich vor zig Jahren bei mir schon aufgebaut hatte, Mitarbeiter zu vermitteln für Unternehmen, ohne großen Fokus auf Branchen, und haben gesagt, komm, das wird sich immer mal kristallisieren. Die Idee war, weil ich selber zu meiner Bankzeit sehr viele schlechte Erfahrungen mit Headhuntern hatte und ich habe mich immer daran gestört, warum die immer x Prozent vom Gehalt haben wollen. Und hatte immer den Gedanken, verdammt, der hat doch bestimmt irgendwas ausgeklügelt mit dem Kandidaten, um die Gehälter hochzutreiben. Zweitens hat mich gestört, dass ich damals immer so anonymisierte Profile bekommen habe, weil der Headhunter hat immer gedacht, oh, der könnte mir den Kandidaten wegnehmen und die könnten den hintenrum anrufen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir es genau andersrum. Wir schwärzen nichts, wir anonymisieren nichts und lass uns doch von vornherein den Preis nennen. Und dann ist der Kunde zufrieden. Und wenn am Ende der Vertrag um 10.000 Euro besser oder schlechter ist mit dem Kandidaten, kann es uns ja egal sein. Und lass uns das doch mal vielleicht nicht alles in einer Summe machen, sondern aufteilen. Das waren so die Hauptbausteine. Und ich wollte auch weg von dieser Fachlichkeit, also tolle Zeugnisse und so weiter zu geben. Mich hat immer interessiert, weil ich das auch selber hatte, ich wollte immer mit Menschen arbeiten, die lustig sind, die cool sind, mit denen ich auch außerhalb der Arbeit Spaß haben kann. Und dann haben wir uns fokussiert auf Soft Skills, dass wir gesagt haben, wir gucken uns die Kultur des Unternehmens an und suchen jemanden, der in diese Kultur reinpasst. Und aber das Kundenunternehmen muss uns erstmal ganz viele Fragen beantworten. Also wen suchen wir, warum, wie sind wir, wie arbeiten wir, wie führen wir? Und das führt dazu, dass wir heute viel zielgerichteter die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten finden können. Gar nicht in der Masse, also hier kommt kein Kunde hin, der 50 Bewerbungen bekommt oder sowas. Die kriegen hier maximal, ich sag mal, irgendwo zwischen 2 und 10 Kandidaten vorgestellt, maximal. Und von denen passen fast alle. Und dann hat der Kunde am Ende die Qual der Wahl und sagt, oh verdammt, die sind ja alle ganz gut und einen nehme ich dann. Aber das waren so die Hauptdinge, die wir dann verändert haben. Und dann hat irgendwann mal einer unserer Kunden gesagt, boah, das ist echt ein richtiger Gamechanger. Ich muss mir keine Gedanken machen, die Leute sind ganz cool, die passen auch menschlich zu uns. Und das blieb irgendwann mal haften, ja, und der Rest war dann viel LinkedIn, viel Social Media, viel Diskussionen. Und ja, dann seitdem klappt das, glaube ich, seit der Pandemie, haben wir, glaube ich, nie wieder Outbound machen müssen, was wir gerne machen. Aber offensichtlich haben wir da einen Nerv getroffen.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn man auch deine Interaktionsraten und das Engagement, das du auf LinkedIn kreierst, anschaut, dann sieht man auch sehr klar und auch vor allem, wenn man sich einfach den Content wirklich anhört, den du mit dem Podcast machst und auch den Content, den du auf LinkedIn produzierst, dann sieht man auch, okay, da ist einfach wirklich Substanz dahinter und da werden tatsächlich nicht nur wird nicht nur Neudenken als Phrase gebracht, sondern ihr macht das wirklich. Und jetzt lass uns dann doch gleich mal zu Beginn in diese Sache noch reingehen, weil da interessiert mich jetzt natürlich ganz viel. Wer sind denn eure Kunden überhaupt?
Also ich habe klassisch studiert mit Schwerpunkt Controlling, Rechnungslegung und Steuern. Also all das langweilige Zeug, was man im BWL-Studium nicht so machen möchte. Und kam sehr früh in die Bank, hatte eine ganz, ganz tolle erste Karriere im Bankenwesen, viel Asset Finance gemacht, später Private Equity haben wir auch eine Bank gekauft. Also war immer schon in diesem Bankenzirkel drin und hatte natürlich sehr viel mit Versicherungen zu tun. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr konservativ war. Es ist eine Stütze der deutschen Wirtschaft und in jedem Land sind Banken und Versicherer sehr stark. Aber wir haben mal so ein ganz altes Denken gehabt. Und natürlich habe ich dieses Netzwerk noch. Wird immer kleiner, klar. Aber ich glaube, die ersten großen Kunden waren zwei sehr große Versicherer bei uns, die einfach Mitarbeiter gesucht haben für spezielle Rollen und gesagt haben, wir haben das mal gelesen, was sie da so schreiben, das hört sich doch ganz gut an, weil fachlich fähige Leute zu finden ist ja einfach, aber wir wollen ja auch gute Menschen und gute Charaktere, die zu uns passen. Und da kommt das ins Spiel, diese ganze Soft-Skills-Analyse. Wenn du zum Beispiel ein Bankhaus bist, was, nehmen wir mal die PSD-Bank, ohne, also die sind nicht Kunde bei uns, aber die haben ja diesen ethischen Ansatz, ja, und gesellschaftlich-moralischer Verpflichtung, so, dann kannst du als Bank, musst du halt bestimmte Botschaften raussenden, um die fähigen und die richtigen Bewerber anzuziehen. Bist du aber so ein, ich will dir niemandem zu nahe treten, aber bist du so eine Bank, die sehr aggressiv am Markt verkaufen möchte und es ist dir völlig egal, ob die 70-jährige Oma noch einen 40-jährigen Lebensversicherung kriegt, dann muss deine Botschaft halt anders sein. So, und wir haben immer gesagt, ihr könnt den Job nicht vernünftig darstellen, ihr könnt diesen Job auch nicht vernünftig verkaufen. Müsst ihr auch nicht, ihr seid viel zu groß, ihr seid ein bisschen unbeweglich, vielleicht zu wenig Leute in der HR und haben dann angefangen, hauseigene Stellenanzeigen zu schalten und auch direkt die Leute so anzusprechen. Und heute, das hat damals sehr gut geklappt, und heute sind Kunden sowohl Konzerne, das hat Vor- und Nachteile, aber das kann Meyer Müller GmbH von um die Ecke sein mit 60 Mitarbeitern, das ist eigentlich egal. Es muss halt erklärbar sein und die müssen halt erstmal unsere Fragen beantworten können. Und da wird es sehr schnell strategisch, das wird sehr ehrlich. Warum brauchst du jemanden? Wie führst du überhaupt? Kann man bei dir überhaupt Ziele erreichen, die du gerne erwartest? Und solche Sachen. Und daraus hat es dann irgendwann mal entwickelt, dass der eine oder andere Kunde auch mal gesagt hat, ja, könnt ihr auch unsere HR trainieren? Könnt ihr uns auch mal zeigen, wie wir die Mitarbeiter entwickeln? Weil keiner hat da Lust drauf, junge Leute zu holen und die dann 3 Jahre zu trainieren. Die sollen ja im Idealfall, sollen die ja morgen schon funktionieren und Geld verdienen. Und so erweitert sich das ganze Leistungsfeld. Und bei den Kunden muss ich ganz ehrlich sagen, ich sag mal so, bis auf Ärzte und spezielle Anwälte und vielleicht Wirtschaftsprüfer machen wir eigentlich fast alles im Bereich White Collar. Ich würde mal sagen, so Gehaltsklasse 80.000 Euro aufwärts. Drunter geht's auch, wird halt ein bisschen teurer für den Kunden. Aber wie gesagt, Banken, Versicherer, Industrieunternehmen, Maschinenbauer, Techs, Retail, Handel, also ist alles dabei.
Das ist auf alle Fälle super spannend. Ich kenne ja deine Arbeit auch so ein bisschen und verfolge das auch extrem gerne, weil ich da immer wieder Inspirationen raushol. Wir teilen und haben ja dieselbe Ansicht, was diesen skillbasierten Ansatz angeht. Ich glaube auch, es macht überhaupt gar keinen Sinn, in diesen veralteten Stellenprofilen zu denken. Ich persönlich sehe es aber ganz oft noch innerhalb der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, dass dieses Denken einfach nach wie vor vorherrscht. Was würdest du denn sagen? Wie hat sich, seit du den ersten Kontakt in dieser Rolle mit einem Versicherer hattest, wie hat sich die Branche seitdem verändert?
Mein allererster Kontakt mit einem Versicherer war ein Warenkreditversicherer, also im beruflichen Kontext. Ich habe ganz lange gebraucht zu verstehen, wer da eigentlich was macht. Also muss verstehen, ich war Kunde, ich habe Warenkreditversicherung gekauft, um meine Finanzierung abzusichern für den Fall der Fälle, dass mein Kunde, in den wir investiert haben, nicht zurückzahlen kann. Und das haben wir natürlich immer gegen Assets gemacht, also als tatsächliches Handelsgeschäft. Ne? Ich kaufe etwas, oder wenn es die Forderung ist oder das Lager, und ich möchte gerne die Vorfinanzierungsquote abgesichert haben für den Fall der Zahlungsunfähigkeit. Und das erste große Ding, wir haben ja nicht so viele Warenkreditversicherer in Deutschland, das erste große Ding war, wer macht hier eigentlich was? Und warum habt ihr keine Ahnung davon, was ich als Kunde hier mache? Ganz, ganz riesen Diskussionen geführt, wo ich dann auch mal gesagt habe, dann ziehe ich hier alle meine zigtausend Prämienpolicen ab. Das haben die aber gar nicht verstanden. Also diese Denkweise war, ja, der braucht uns doch. Ich bin ja der Kreditversicherer, der braucht mich. Ja, natürlich brauche ich dich, aber Gott sei Dank gibt's mehr als einen. Und sag du mir doch mal bitte, warum ich zu dir komme. Also der Verkaufsansatz war schon schlecht bei den meisten. Dann gab es auch natürlich für mein Gefühl immer zu viele Leute für zu wenig Arbeit, zu viele Häuptlinge für zu wenig Indianer. Und ich habe immer, das sage ich heute teilweise immer noch, immer das Gefühl, da redet zwar ein Mensch mit mir, aber das sind nicht seine Worte, die er mir sagt. Das ist geschult, das ist gescriptet, das ist halt Feature-Präsentation, aber da ist keiner, der sich tatsächlich für das Problem interessiert, was der Kunde hat. Das hat sich Gott sei Dank schon sehr geändert heutzutage. Also es gibt ganz gute Versicherer, die, egal in welchem Bereich auch immer, und ich bin da kein Fachmann, Influencer-Programme aufgesetzt haben, die ihre Leuten auch die Führung so ein bisschen weg von Peitschen und weg von Druck hin zu lösungsorientierter Arbeitsweise trainiert haben. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Aber es gibt noch diese Hardcore-Versicherer. Es gibt noch diese Hardcore-Leute, die sagen, oh, wenn du nicht auf der Stufe 6 bist, ja, dann wird's nichts mit dir. Du musst mindestens im Jahr 1 Million verdienen. Ja, ist alles gut. Wir können ganz ehrlich über Geld reden. Geld ist total wichtig. Nur ich bin jetzt 44, mich hat es vielleicht damals interessiert, als vor 20 Jahren ganz viel Geld zu verdienen. Auch eine Gen Z interessiert das heute immer noch, aber nicht nur. Und wo ich vielleicht gesagt habe, ich muss 6-stellig im Jahr verdienen, bevor ich 28 bin, sagt die Gen Z heute, ich will mich nicht kaputt machen, bevor ich 28 bin oder wenn ich 28 bin. Die Botschaften haben sich schon so ein bisschen geändert und haben viele verstanden, aber leider einige noch nicht. Und solange der Letzte es nicht versteht, werden diese grauen Wolken über dieser Branche herrschen. Und dieses Image wird nie wirklich weggehen. Da muss man sich noch sehr, sehr viel für anstrengen.
Auf alle Fälle. Das haben wir uns ja auch mit dem Institut zur Nachwuchsförderung in der Versicherungswirtschaft zur Aufgabe gemacht, da diese strukturelle Veränderung mit den Organisationen gemeinsam umzusetzen. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, was du jetzt gerade gesagt hast, dann kommen mir auch gleich diese Begriffe Hierarchien, Macht, Entscheidungskompetenzen in den Kopf. Was siehst du da in den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, und zwar unabhängig von der Branche? Siehst du da eine Veränderung? Siehst du da ein steigendes Bewusstsein für diese Themen und auch eine Veränderungsbereitschaft?
Letzteres würde ich sagen, noch nicht in Gänze, also die Veränderungsbereitschaft nicht. Das ist aber auch okay. Ein Unternehmen muss sich nicht von heute auf morgen verändern. Wir sind ja immer, wenn man sich die Medien durchliest, wollen sie alle fancy sein und TikTok und Instagram und Influencer. Das muss es ja nicht. Das glaubt ja auch kein Mensch, wenn du ein 150 Jahre alter Versicherer bist und morgen lässt du zwei junge Damen und zwei gut aussehende Herren da rumtanzen. Das nimmt ja keine ab. Ja, du musst dich nicht über Nacht verändern. Und das Thema Führung und Hierarchie, das ist ja ein Organisationsentwicklungsthema. Wenn deine Kommunikationslinie hierarchisch ist und dein Markt lässt das zu, also wir sind dann schon bei Unternehmenskulturen, dann ist das vollkommen okay. Das heißt nichts, das hat nichts damit zu tun, dass du Mitarbeiter schlecht oder gut behandelst. Du kannst in der klassischen Hierarchie mit Mitarbeiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, Fachbereichsleiter, Vorstand, kannst du super erfolgreiche Menschen entwickeln und die sind auch total zufrieden. Es kommt immer darauf an, um Zugehörigkeit, Verbundenheit, Wertschätzung ist ein ganz großes Thema. Das hat sich immer noch nicht so durchgesetzt, wie es sein sollte. Aber wenn du deine Organisation, wenn du 100 Leute in der Firma hast und die stehen darauf, dass hierarchisch geführt wird, dann macht es keinen Sinn, dann bringst du die Leute durcheinander, wenn du morgen anfängst und sagst, wir ändern alles. Lass uns mal alle in einer Matrix arbeiten. Lass uns doch mal alle fluid arbeiten mit wechselnden Abteilungen und ineinander greifenden Teams. Das wird diese Organisation überfordern. Von daher, mir fehlt, egal welcher Form, mir fehlt einfach mit den Menschen zu sprechen und ein Bewusstsein davon zu haben, welche Menschen habe ich in meinem Unternehmen, welche Soft Skills haben sie, können sie remote arbeiten, können sie nicht remote arbeiten, müssen sie feste Leitplanken haben in ihrer Arbeit, auf welche Art und Weise möchten sie arbeiten? Das sind die richtigen Fragen. Wenn du das weißt, und das ist total einfach, dann kriegst du eine Performance, von der kannst du träumen. Völlig egal, ob du hierarchisch führst oder nicht. Also völlig losgelöst davon. Deshalb funktioniert ja auch Militär immer ganz gut. Weil dieser strikte Ton beim Militär, der passt genau zur Situation. Es geht um Risiko, es geht um Schutz, schnelle Entscheidungen, keine Zeit für Diskussionen und meistens Notfallsituationen. Da ist jeder froh, dass es da einen General gibt oder einen Major oder wie sie alle heißen, der gerade das Zepter in die Hand nimmt und ein Machtwort spricht. Keiner will die Entscheidung treffen, aber du brauchst halt einen. Nur wir sind halt nicht im Krieg. Nur wir sind halt bei der Arbeit und wenn deine Arbeitskultur und der Markt, in dem du bist, eine bestimmte Führung verlangt, dann kommunizierst du das und dann versteht es auch jeder, vom Praktikanten bis zum Head-Off. Und dann ist ja okay. Das muss sich ändern. Das hat sich leider immer noch nicht durchgesetzt und zum Leidwesen in dem sehr, sehr stark regulierten Markt der Versicherer und der Banken dauert das noch einfach, weil wenn man das machen würde und dann kommt noch die Regulierung dazu, dann würden die Renditen null oder negativ. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja Geld verdienen.
So ist es. Und du sprichst da auch ein super wichtiges Thema an, finde ich, nämlich die den Fokus auf das System einer Organisation, erstmal das grundlegend zu verstehen und eben nicht zu glauben, dass irgendwelche Trendbewegungen, ich finde, Holokratie ist da so ein Begriff, der mir tatsächlich immer wieder sauer aufstößt, weil ich mir denke, jetzt kommen irgendwelche Berater, die versuchen, dieses Thema in Organisationen reinzudrängen, in die das überhaupt nicht passt und für die das Schlimmste wäre, wenn man versuchen würde, das ernsthaft einzusetzen, weil genau das dann der Effekt ist, man verunsichert Leute, man holt Leute aus ihren Prozessen und Routinen und Strukturen raus. Warum? Vor allem in einer Belegschaft, in der wir wissen, die ist tendenziell eher alt als jung und dementsprechend vermutlich auch etwas weniger agil und dynamisch und auch veränderungsbereit. Wieso dann diese Leute so vor den Kopf stoßen? Und ich finde es super wichtig, dass du auch gesagt hast und ich auch ein Statement, das ich gerne unterstreichen möchte, so ein Veränderungsprozess, der dauert. Das ist nichts, was man von heute auf morgen umsetzen kann. Und da würde mich jetzt auch noch interessieren zu dem Thema vielleicht Entscheiderinnen-Resilienz. Wie sorgst du denn dafür, dass die Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, beziehungsweise auch Leads, die du vielleicht in der Pipeline hast und zu Kunden machen willst, wie sorgst du dafür, dass die diesen Trendthemen nicht so aufsitzen, sondern dass die ein Verständnis für tatsächliche Veränderungsprozesse und auch deren Herausforderungen bekommen?
Ah, das ist unterschiedlich. Also oft reicht es ja einfach, den Leuten zu sagen, du brauchst das nicht. Und dann gucken sie dich an und sagen, ja, aber ich habe gesehen, die Dame so und so oder der Herr so und so, der hat das gepostet, dass wir wollen auch mal cool sein. Dann sage ich mir, okay, was kommt danach? Also wir haben mit zwei Banken tatsächlich gerade in der Pipeline, zwei große, die uns gesagt haben, Herr Ziener, wenn Sie hier der Nächste sind, der für einen fünfstelligen Betrag eine Rede halten will und uns genauso doof wie vorher wieder verlässt, dann brauchen wir das nicht zu machen. Ja, dann weiß ich ja schon, okay, was wurde vorher gemacht? Da kommt halt ein junger Kerl oder eine junge Dame, sieht gut aus, redet ein bisschen was, haut da Phrasen durch die Gegend. Das ist ja auch alles richtig, was da gesagt wird. Aber was kann deine Organisation daraus lernen? Was lernst du über die Gen Z, wenn jemand eine Stunde quatscht? So, ich muss dir doch Handlungsempfehlungen geben. Das machen wir. Aber wir machen das ja nie mit einer Rede. Es kommt ja mit Workshops, da kommen Tools an die Hand. Was braucht man nicht? Und dann redest du mit den Leuten, was sie machen können. Dann sagt ein Entscheider, ja, ich würde aber selber auch mal gerne tatsächlich dieses und jenes Thema mal probieren mit meinem Team. Ja gut, warum machen wir es nicht? Ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Okay, dann machen wir es gemeinsam. So, und dann redest du mit dem Team. So, guck mal, ne, Chefin hat das und das geplant. Ja, sagen die, super, ja, lass mal machen. Also, das ist relativ einfach, das sind low-hanging fruits. Ne, das Ding ist, versuchst du etwas zu machen, was nicht zu dir passt. Also, ganz kurzer Exkurs, es gibt so vier Kulturkernelemente, es ist so eine Startup-Kultur, ne? So du bist cool, ich bin cool und wir beide wollen die Welt verändern. Eine nach innen gerichtete Kultur, aber nie fix und ändert sich immer. Irgendwann sind wir nicht mehr das junge Startup, sondern dann geht es um Real Business, wir brauchen fachlich gute Leute, dann wird das Geschäft ernster. So, das sind junge Unternehmen. Dann gibt es die autokratische Kultur, das sind so risikoreiche Unternehmen, Digitalisierungsbuden, Innovationsunternehmen. Die setzen immer alles auf eine Karte und verdienen ihr Geld so, also richtig, richtig viel. Und dann investieren sie fast alles wieder in das nächste Projekt und immer am Rande der Insolvenz. Und Banken und Versicherer sind in der Markt- und Hierarchiekultur. Gesättigte Märkte, entweder nach innen gerichtet oder nach außen. Ne, Gotha ist ein gutes Beispiel, nach innen gerichtete Kultur. Solides Haus, verdient ja seit Jahren solides Geld, ist, glaube ich, jetzt Top 10 gerade reingerutscht, ich weiß es nicht, aber so Top 10 bis Top 13 in Deutschland. Aber nach innen gerichtet heißt, wir kümmern uns erstmal darum, dass unseren Menschen gut geht, unseren Mitarbeitern, unseren Kunden, positionieren sich ja auch immer mehr Richtung Mittelstand, gehobener Mittelstand, aber pflegen eine sehr ehrliche Kommunikation miteinander. Ist eine nach innen gerichtete Kultur. Dann nehmen wir mal die, weiß nicht, wen nehmen wir denn da? Generali ist auch relativ nach innen gerichtet. Nehmen wir mal die Allianz, die immer noch präsent ist, so in den Köpfen. Die ist mehr nach außen gerichtet. Marktverdrängung. Was willst du denn wachsen? Du bist sowieso schon der Größte hier. Du kannst nicht mehr wachsen. Was kannst du machen? Dein Wachstum ist Marktanteile von anderen wegnehmen. Und das geht halt auf eine bestimmte Art und Weise. Und du lebst davon, dass deine Leute lange im Unternehmen bleiben und du hast eine relativ starre Hierarchie, ist eine nach außen gerichtete Kultur. So, wenn du jetzt die beiden CEOs tauschen würdest, dann werden diese Leute mit ihrem bisherigen Track Record in dem jeweils anderen Haus nicht erfolgreich. Das funktioniert einfach nicht, weil sie aus einer anderen Kultur kommen. Und du kannst es halt umswitchen, genau was jetzt Puma und Adidas gerade machen. Der Vorstand von Puma ist jetzt bei Adidas. So, der braucht jetzt seine Zeit. Der Junge hat 6 Vorstandsmitglieder jetzt verschlissen. Ja, die Head of HR geht, der Vertriebsvorstand geht oder ist gegangen worden. Das gibt Unruhe, aber in einem Jahr wird sich erst zeigen, ob das gute Entscheidungen waren oder nicht.
Und wenn du ein 150, 200-jähriger Versicherer bist, dann kannst du das jetzt nicht in ein, zwei Quartalen einfach mal übers Knie brechen. Das glaubt dir dein Kunde nicht, das glaubt dir deine Mitarbeiter glauben dir das nicht und das glauben dir auch vor allen Dingen deine Investoren nicht, weil am Ende des Tages musst du auch noch auf diese Stakeholder aufpassen, die ein ganz anderes Interesse haben als deine Mitarbeiter und Mitarbeiter.
Ist absolut so. Du sprichst da wieder sehr viele, sehr wichtige Themen an, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, dass ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich auch zur Fragestellung geschrieben, inwiefern kann die Versicherungswirtschaft zum Treiber der Nachhaltigkeitstransformation werden, so als übergeordnete Frage und habe mich im
das Zuge dessen auch...
Bachelorarbeit, ja.
Nein, war, was für ein Titel.
Ja, okay. Es war tatsächlich ein sehr großes Fass, das ich da aufgemacht habe. Das habe ich dann im Zuge dieser Bearbeitung auch gemerkt, dass sich da so viele kleinteilige Fragestellungen draus ergeben, die eigentlich alle eine eigene Bachelorarbeit wert gewesen wären. War eine davon dann auch diese Frage, wie kann man denn eigentlich mit der Shareholder-Value-Ideologie, nenne ich es jetzt einfach mal, denn auch umgehen, habe es dann auch aufgerollt, wo kommt das Ganze her, Alfred Rappaport, wie hat sich's ausgewirkt, wie hat sich's auf Politik ausgewirkt, wie hat man Einfluss genommen, auch seitens Versicherungswirtschaft auf Politik und da ist mir auch deutlich geworden, und das ist jetzt auch eine Frage an dich, dass ich eben keine abschließende Antwort drauf gefunden habe, so, was sagst du denn, wie kann man denn mit dieser Problematik umgehen, wenn wir jetzt sagen, wir möchten nicht mehr nur einen 1-5-Jahres-Horizont ansetzen für strategische Entscheidungen, sondern wir müssen dieses Big Picture aufmachen und in 15 Jahren mindestens denken.
Also ich bin ganz, ganz großer Freund davon, große Pläne zu entwerfen und sie wirklich in rigoros zu verfolgende kleine Pläne aufzuteilen. Und es beginnt bei mir, bei einem Unternehmen, immer mit der großen Vision. Das ist persönlich wäre mir das vollkommen egal, ob man jetzt im 3, 5 oder 20 Jahren Horizont denkt. Die ganzen Zahnräder müssen passen. Einfachstes Beispiel. Ein Unternehmen sagt, wir möchten nächstes Jahr um 5% wachsen und sagen wir mal, nochmal, also 5% im Umsatz, 5% in 2% in Marge oder Gewinn, sagen wir mal Gewinn, und wir wollen x neue Kunden haben. So, das ist erstmal ein Plan. So, aus meiner Sicht gehört da immer die richtige Personalstrategie dazu. Nehmen wir mal diese drei Ziele. Wir wollen wachsen. Okay, was heißt das? Du willst mehr Geld. Das heißt, du kannst entweder mehr verkaufen an die bestehenden Kunden, neue Produkte an bestehende Kunden, oder du verkaufst an bestehende Kunden teurere Produkte, oder du holst dir oder du musst halt neue Kunden finden. Und dann stellt sich da die Frage, haben wir die Mitarbeiter dafür? Haben wir die Kapazität? Ja, okay, haben wir die Leads? Nee, haben wir nicht. Okay, wir gucken ins Marketing, was brauchen wir? Wir brauchen Geld, wir brauchen Leads. Okay, ist der Bedarf da? Haben wir lokalisiert? Wir brauchen neue Mitarbeiter. Cool. Wie viele Mitarbeiter müssen wir haben? Wann müssen die da sein? Wann werden die geonboardet? Wie viele Mitarbeiter kriegen wir bei X Bewerbungen? Und ab wann müssen die alleine arbeiten können, damit wir dieses Ziel erreichen? Und dann hast du aus einer Frage schon viele mehrere gemacht, ganz besonders bei Versicherern. Sagen wir es mal so, die Kfz-Versicherung und die Haftpflicht sind nur nicht sexy. Also, ne, wenn du in deinem Freundeskreis anrufst, brauchst du eine Kfz-Versicherung, wirst du aufgrund des gesellschaftlichen Wandels immer weniger Kfz-Versicherungen verkaufen. Aber du musst das Ding halt verkaufen. Ne, es ist so ein Zugprodukt. So, das heißt, dann bist du da. Dann brauchst du Leute, die das halt machen können. Dann hast du wahrscheinlich auch einen Spezialisten für deine Kfz-Versicherung und dann oder du stellst fest, oh, das Marketing hat die Leads gar nicht, der Vertrieb ist gar nicht das Thema. Okay, Marketing hat keine Leads, warum nicht? Ist das Marketing ausgebildet? Haben wir die richtigen Mitarbeiter? Nee, wir haben kein Geld. Okay, ab zur Finance. Warum haben wir kein Geld? Ja, weiß nicht, wir können es nicht. Okay, ist es ein personelles Problem? Ist es ein Know-how-Problem? Ja, nee, weil unsere Produktentwickler und unsere Aktuare keine richtigen Modelle entwerfen können und nicht vernünftige Produkte designen können. Okay, dann gehen wir darüber. Brauchen wir neue Mitarbeiter? Also du immer die gleichen Fragen. Brauchen wir neue Mitarbeiter? Brauchen wir Know-how? Brauchen wir Geld? Aber das musst du für alles machen. Es reicht ja nicht, wenn dein super-duper CEO am Jahresende aus der Substanz heraus und durch Asset-Verkäufe ein positives Ergebnis macht. Das habe ich jetzt tatsächlich. Da werden Grundstücke und Immobilien verkauft. Und AO-Erträge verstehe ich nicht, warum man die feiern muss. Ich verstehe nicht, warum du außerordentliche Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Immobilien als Erfolg feierst. Strategisch, ja, ist über die Jahre gewachsen. Aber wenn dein CEO vorne sagt, in einem Jahr oder in 10 oder in 20 Jahren, dann muss er sich doch auch die Frage gefallen lassen, jupp, wie machen wir das denn? Und dann muss er sagen können, ja, pass auf, wir haben eine Personalstrategie dahinter, die sieht wie folgt aus. Wir haben eine Finanzstrategie dahinter, die sieht wie folgt aus. Und dann haben wir auch noch einen Plan B, falls das und das und das nicht klappt, falls eine Pandemie kommt, falls was weiß ich was kommt, dann reagieren wir so und so.
Und jetzt im Ernst, an alle, an dich, wer hat die denn? Ich kenne nicht einen. Ich mache mich damit immer gerne unbeliebt, ja, aber wenn ich dann letztens sagte ein Unternehmensinhaber, 700 Mitarbeiter, sagte, wie lange dauert das denn, bis du mir diese Strategie aufsetzt? Ich sagte, ich mache die mit dir, aber das muss ja von dir kommen. Ich muss mit jedem sprechen und so weiter. Dann hat er hochgerechnet, jetzt pass auf, ja, Teuger, dann brauchen wir ja wahrscheinlich 50 Beratungstage. Ich sage, weiß nicht, ob wir 50 brauchen, 5 oder 100, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, liegt an euch. Dann hat er hochgerechnet und sagt, ja, das ist mir zu teuer. So gut, dann ist das zu teuer, dann fahr bitte blind weiter. Ja, was soll ich machen, wenn du dich mit dieser Frage über die Existenz deines Unternehmens nicht beschäftigst und deine Mitarbeiter, die ja sowieso egal sind, ob sie in 3 Jahren einen Job haben, dann sollte man dir auch gar nicht mehr helfen wollen.
Ist so, du sprichst mir da auch wieder wirklich aus der Seele. Das ist auch was, mit dem wir in letzter Zeit immer wieder konfrontiert werden, dass wir dann teilweise auch von wirklich Top-Funktionären bei verschiedenen Gesellschaften mit dieser Frage, was machen wir kurzfristig? Also wirklich dieser komplette Fokus auf die Kurzfristigkeit der Ergebnisse. Und ich versuche dann diesen Gesprächen auch immer klar zu machen, wir müssen erstmal das Problem in Gänze verstehen, bevor wir jetzt die passende Lösung anbieten können. Ich verstehe auch gar nicht, wie wir da hinkommen konnten in eine Kultur auf einer B2B-Ebene, dass man immer erwartet, dass irgendwie der Dienstleister mit vorgefertigten Lösungen auf einen zukommt, die dann auch schablonenmäßig auf alles übertragbar sind. Und es wäre tatsächlich auch eine Anschlussfrage von mir gewesen, wie gehst du denn damit um, beziehungsweise wie bekommt man das denn in diese Köpfe rein? Ich habe auch jetzt schon gemerkt, okay, manchmal muss man auch einfach Sachen abhaken können und sich für sich selber sagen, okay, die sind noch nicht so weit, die verstehen es noch nicht ganz, die werden an einem gewissen Punkt wieder auf einen zukommen, wenn sie sehen, sie haben da diesen akuten Bedarf. Ist für einen jungen Unternehmer wie mich natürlich schon auch immer mit einem gewissen Frusterlebnis ausgestattet, weil man sich natürlich denkt, so hey Leute, wir wollen eigentlich gemeinsam was Geiles machen und das ist der Anspruch, dass wir gemeinsam für dieses Unternehmen, für diese Branche, für diese Gesellschaft, für diese Volkswirtschaft was Produktives machen. Und wie gehst du mit solchen, ich sag mal, starren Denkern um?
Ja, ich meine, du kannst ja niemanden zu einem Glück zwingen. Also bin jetzt 44. Seitdem ich 16 bin, interessiere ich mich für den Vertrieb und seitdem ich, glaube ich, 20 bin, bin ich aktiv dabei, Vertrieb zu machen. Ne? Es gibt, kommt immer auf das Haus an. Also bei dem einen, also so einer Gotha zum Beispiel, da verkaufst du halt das Bild, wie es sein kann in Zukunft, dass es noch besser sein kann. Das ist halt eine Kultur, die es versteht. Und einer Allianz verkaufst du das Problem, was die gerade haben, aber nie sehen wollen. Eine Deutsche Bank, ja, ist auch jetzt kein Kunde, ein tolles Haus, aber die haben zum Beispiel in der Krise, hat sich der Josef Ackermann darüber lustig gemacht, dass so viele Banken Staatshilfen in Anspruch genommen haben. Und dann hat er gesagt, ja, ich würde mich ja schämen, wenn ich das müsste. Jahre später kam heraus, und was auch alle wussten, der Junge hat das ja nur mit Bilanzkosmetik hingekriegt und mit Schulden und hier und da und Versprechen. Ist okay, ist auch eine Leistung, dass man dir auch Milliarden anvertraut. Und dann haben sie ganz viele Leute gekündigt und dann kamen die Nachrücker. Also Leute, deren Mindset falsch gewesen ist, wurden gekündigt und die Leute, die die Ersteren erzogen hatten und trainiert haben mit demselben Mindset, wurden auf deren Stuhl gesetzt in der Hoffnung, es wird sich was ändern. Dann wurden die gekündigt und dann kamen andere, die dann wiederum auch von den Vorgängern trainiert wurden mit dem gleichen Mindset, die wurden dann auf den Stuhl gesetzt und dann sollten die was ändern und es klappt ja immer noch nicht, machen wir uns nichts vor, Martin Seewing hat da einiges richtig gemacht. Ja, es ist ein Riesenhaus, keine Frage, aber es ist noch zu starr. So, was kann ich dagegen machen? Ich kann aufmerksam machen, ich kann natürlich zeigen, wie es woanders geht. Ich habe nicht die Illusion, dass immer jeder begeistert ist. In einer Runde von 10 Menschen habe ich immer den Quotenmeckerer. Das ist nun mal so. Wenn ich Pech habe, ist das einer, der dem CEO sehr nahe steht. Aber in der Regel reden wir auch immer mit denen, die es entscheiden können. Also wir kriegen hier selten den Anruf vom Recruiter selbst, ja, oder von jemandem, der keine Entscheidungsbefugnis hat, sondern schon von den Leuten, die das Budget haben und die Freigaben geben. Aber die Illusion, dass du alle überzeugen kannst, das hast du einfach nicht. Und das ärgert mich auch nicht. Das ärgert mich wirklich, wenn meine Idee mit jemand anderem umgesetzt wird. Das ärgert mich schon. Also da bin ich, muss ich ehrlich sagen, da werde ich auch ungemütlich und dann, das lasse ich mir auch nicht nehmen, da auch direkt zu antworten und da sehr, ich sag mal, leidenschaftlich in meiner Formulierung zu sein. Das kommt natürlich auch dann vor, wenn dann mir Leute sagen, ja, danke, ist jetzt bei einem großen Chemieunternehmen passiert aus dem DAX.
glaube, 2 Jahre lang haben wir den bearbeitet und erzählt und gemacht und gezeichnet und alles toll, alles super. Und dann irgendwann haben wir dann auch gesagt, hey, offensichtlich seid ihr nicht so weit. Und jetzt vor 3 Wochen oder 4 Wochen kam dann heraus, die machen genau das mit unseren Slides sogar, mit der Formulierung, die wir denen gegeben haben, machen sie es ja mit jemand anderem.
Ja,
dann ist es halt so.
Ja, das ist halt, also klar, erstmal maximal dreist. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte jetzt auch schon 1-2 Mal dieses Erlebnis, dass genau diese Situation zustande gekommen ist und ich mir auch gedacht habe, so, okay, viel Glück dabei. Ich habe es einfach tatsächlich auch ignoriert, weil ich mir gedacht habe, so, ich möchte ihm gar nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als notwendig. Wenn es dann da irgendwie um persönliche Animositäten oder auch um Preisfragen geht, so, dann ist es halt so, ich akzeptiere es. Jetzt kommt bei mir natürlich gleich, und da hast du mir jetzt einen geilen Übergang ermöglicht, weil ich habe mir das den Begriff vorher noch aufgeschrieben, nämlich Wertschätzung. Also Wertschätzung in dem Fall dem Dienstleister gegenüber oder auch eben Nicht-Wertschätzung ist ja ein Wort, ein Begriff, der jetzt seit geraumer Zeit durch LinkedIn geistert, der durch alle HR-Abteilungen geistert, den jeder Vorstand versucht, in jedem Interview oder jedem Podcast eigentlich so gut es geht in raue Mengen zu platzieren. Wie denkst du denn über diesen Begriff der Wertschätzung, wenn du jetzt an den Business-Kontext denkst?
Ach, das ist das. Also Wertschätzung, Anerkennung, Empathie und Zufriedenheit sind sehr inflationäre Wörter mittlerweile. In jedem Post kommen sie vor. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass die wenigsten das tatsächlich ausleben. Wertschätzung ist ja nicht einmal dir auf die Schulter klopfen und sagen, also super gemacht, Max. Wertschätzung ist ja, dir in den Momenten das zu zeigen, wo du es nicht erwartest. Am Ende eines Meetings macht es keinen Sinn. Am Ende deiner Deadline, wo du jetzt ein super Closing gemacht hast, da ist das selbstverständlich, dass ich dir die Wertschätzung zeige. Aber ich muss, idealerweise zeige ich sie dir doch dann, wenn du ein Problem hast, wenn etwas schief läuft. Dann auch nicht einfach nur, Jung, das wird schon, ja, sondern komm zu dir, hey, gar kein Thema, mach dir kein Kopf. Ich bin froh, dass du da bist, da kommen wir gemeinsam raus. Was brauchst du von mir? Was kann ich dir Gutes tun? Oder auch mal, weißt du was, komm, ist egal, nimm dir mal 3 Tage frei, ist gut. Ja, damit fängt das ja an. Genauso wie Wertschätzung ist auch, und das ist jetzt, wenn wir ein bisschen Kompetenz mal zeigen, Wertschätzung ist das Verständnis von Arbeitsbedürfnissen und Arbeitsbedingungen. Du hast, wenn du Angestellter bist, hast du ein Arbeitsbedürfnis. Du willst auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten. Ich als Arbeitgeber kann Arbeitsbedingungen bieten. Wenn die weit auseinander liegen, dann sind wir beide nie zufrieden. Du wirst nie mehr als 60% Performance zeigen, du wirst immer unglücklich sein, du wirst dich auch nie zugehörig fühlen und ich werde immer enttäuscht sein, dass es mit dir nicht klappt. Also muss ich doch mit dir reden und das ist Wertschätzung, wenn ich mich dafür interessiere und sage, Max, welche Arbeitsbedürfnisse hast du oder beziehungsweise, hey, das sind meine Bedingungen, die ich dir bieten kann. Meinst du, wir kommen da zusammen? So, dann sagst du, hey, pass auf, allein schon, dass du mit mir redest, ich verändere mal ein bisschen meine Bedürfnisse, ich komme einen Schritt auf dich zu. Cool. Also rede ich nochmal mit dir. Wo kann ich noch ein bisschen was machen? Ja, oder wie können wir das noch zusehen, dass du zufriedener bist? Dann komme ich einen Schritt zu dir. Und irgendwann schließt sich diese Lücke und unsere Bedingungen und Bedürfnisse sind sehr nah beieinander. Dann arbeitest du ganz anders. Und das ist auch Wertschätzung, den Mitarbeitern und den Menschen dieses Umfeld zu geben, in dem sie so wenig Stress wie möglich haben. Also Stress, wirklich Lebensstress, nicht Arbeitsstress, sondern Lebensstress, in dem sie so angenehm wie möglich arbeiten können. Indem sie offen reden können, indem sie auch mal Rückschläge erleiden, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Und solche Sachen sind Wertschöpfung. Es ist nicht, dass wir uns morgens begrüßen, trocken, ohne dass wir es wollen, weil es irgendeiner uns beigebracht hat. Das macht keinen Spaß.
Ist so. Ich sehe es vor allem auch als riesen Gefahr, dass Wertschätzung dann einfach ausgenutzt wird, weil wie will ich irgendeine Bitte von jemandem ablehnen, der doch so nett und freundlich zu mir ist? Und vor allem bei jungen Menschen, die eben auch in diesem in der Welt der sozialen Medien groß geworden sind, wo die Art und Weise der Kommunikation eben sehr auf Bestätigung und Instant Feedback ausgelegt ist, glaube ich, ist es eine Riesengefahr. Ich glaube auch, da muss man junge Menschen davor schützen. Ich denke auch tatsächlich, Wertschätzung muss man prozessual manifestieren, kann zum Beispiel in Form von Beteiligung an der Wertschöpfung sein, also entweder im Gehalt oder im variablen Teil des Gehalts. Aber es muss auch, wie du selber schon gesagt hast, ganz klare Routinen müssen sich entwickeln, um eben diese Wertschätzung nicht nur als Buzzword zu benutzen und dann gegebenenfalls irgendwann einen Nachteil für den Arbeitnehmer draus zu machen. Und Tolga, ich finde das übrigens sehr, sehr geil, wie du Organisationstheorie, wie zum Beispiel dieses Thema der Bedürfnisse und der Bedingungen in die Praxis zusammenführst. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon bei dem nächsten Thema, mit dem ich mit dir gerne sprechen würde, nämlich über eine Generation, die die Veranschaulichung und die Klarheit sehr wertschätzt, nämlich die sogenannte Gen Z, die Gen Z.
Die ominöse Generation, die sich keiner traut anzupacken, die alle so, stiefmütterlich behandeln, ja.
Und die alle faul sind und die alle eigentlich gar keinen Bock mehr auf Arbeiten haben. Wir kennen es, wir wissen es. Es sind alle bekanntermaßen gleich. Das ist bei so Alterskohorten ja meistens so. Aber wie siehst du das denn, wenn man jetzt mal tatsächlich einen Realitätsabgleich macht? Was verändert sich in der Arbeitswelt dadurch, dass junge Menschen mit anderen Bedürfnissen und anderen Ansprüchen an die Bedingungen von Organisationen in den Arbeitsmarkt kommen?
Boah. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also mal ganz kurz einen Schritt zurück. Das Thema Bedürfnis und Bedingungen, das muss man ja nicht in dem gesamten Unternehmen verändern. Du kannst in einem Team damit anfangen, wo du sagst, lass uns mal mit hybriden Lösungen arbeiten. Mal gucken, lass uns mal hier was versuchen, zu fünft, zu sechst, ja, wie wir noch zufriedener sein können, wie wir besser arbeiten können. Klappt das, ziehen wir es auf die ganze Abteilung. Klappt das, ziehen wir es auf die ganze Company. Und so weiter und so weiter. Also es muss nie der große Wurf sein. Bei der Gen Z, also ich habe, glaube ich, dieses Jahr schon 3 Keynotes dazu gehalten, da folgen noch ein paar und ich rede jede Woche mit mindestens mittlerweile 500 bis 2000 jungen Menschen. TikTok live, Podcast hören sowieso sehr viele, aber ich kriege auch unheimlich viel von TikTok, von der echten Welt. So, das sind nicht immer alles wohl ausgebildete junge Menschen aus gutem Elternhaus. Ganz viele haben noch nicht mal das Verständnis davon, was macht ein Unternehmen. So, also die Gen Z hat tatsächlich einen Aufklärungsbedarf. Ganz, ganz viele junge Leute fragen mich, ich mache zwar eine Ausbildung, was kann ich danach machen? Wie stelle ich mir das vor? Wie arbeitet man in einem Unternehmen? Was werde ich aus meinem Studium brauchen? Warum mache ich das? Wie kann ich mich, also ich habe letztens eine junge Dame gehabt, die gesagt hat, wie ist das denn nach dem Studium? Ich bewerbe mich, dann werde ich angenommen und was mache ich denn da? Kommt dann einer und sagt, ja, bau jetzt diese Maschine oder wie funktioniert das? Also gar kein Verständnis und gar kein Wissen darüber. Und das muss gemacht werden. Auf der anderen Seite muss, glaube ich, die Gen Z, allein schon, dass man immer sagt, die Gen Z, die jungen Leute, also das ist ja nicht einladend, ja, die immer so ein bisschen anders zu behandeln. Reden hilft immer. Und es ist nicht so, dass die Gen Z kein Geld will. Es ist auch nicht so, dass die Gen Z kein Statussymbol möchte. Es ist auch nicht so, dass die Gen Z nicht stolz drauf ist, in einem bestimmten Unternehmen zu arbeiten. Die Art der Arbeit hat sich natürlich ein bisschen geändert, aber die wissen auch, was Leistung ist. Die wissen auch, was von ihnen erwartet wird. Sie fragen aber nur, warum muss ich das denn heute machen, wenn das Ergebnis erst am 31. reported werden soll? Dann hast du schon mal so die erste Frage, wo du keine Antwort hast und dann denkst du dir, ja, weil wir es immer gemacht haben? Das darfst du nicht sagen, weil dann bist du kaputt, dann bist du vorbei, dann ist vorbei. So, ne, also die hinterfragen vieles, was okay ist. Sie achten mehr auf sich selbst. Also dieses, ne, man kann jetzt jungen Menschen mangelnde Resilienz vorwerfen, das tue ich gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist besserer Selbstschutz. Ich bin Gen X. Ich habe sehr vieles gemacht, auch wenn ich es nicht wollte, weil ich gesagt habe, komm, dann mache ich das auch noch und auch noch und auch noch. Zahlt sich ja irgendwann aus. Und in Euro hat es sich ausgezahlt, aber ich habe 4 Jahre später geheiratet, als wir wollten, ja, zum Leidwesen meiner Frau zum Beispiel. Und die Gen Z schützt sich, glaube ich, viel früher und schiebt der ganzen Sache so einen Riegel vor. Das kommt dazu. Und natürlich auch die Botschaft, mit der sie erreicht werden will. Das Handy macht nun mal vieles einfach. Wissen ist überall da und die Interessensspanne sind ein paar Sekunden. Und wenn dann deine Botschaft nicht funktioniert, dann kannst du Kampagnen fahren, wie du willst. Nur weil du da eine junge Influencerin oder einen jungen Influencer in deinen TikTok reinbutterst, heißt das nicht, dass die Gen Z kommen wird. Ja, die sehen sich das an, geben dir ein Like, aber ganz häufig bei den ganz bekannten Influencern steht auch so darunter, Alter, jetzt hat die ihre Seele verkauft für so eine scheiß Bude. Oder sowas, ne? Oder ganz, ganz bekannte Dame, die mittlerweile für alles Werbung macht, schreiben die Leute drunter so, hey, cool, das ist jetzt so der 20. Widerspruch in deinen Videos, dir glaube ich gar nichts mehr. So, das darfst du ja nicht machen. Ja? Du kannst ja sagen, ich bin die Allianz oder ich bin Generali oder ich bin die Saarland Feuerversicherung, ja, mich gibt's auch und mich gibt es, weil das und das und das. Und dann ist das verständlich. Also Kommunikation ändert sich, Arbeitsverständnisse ändern sich, Botschaften ändern sich. Und ganz, ganz wichtig ist, glaube ich,
dass wir vergessen, eine Gen Z wird auch älter. So, die werden auch irgendwann mal sesshaft, die werden auch irgendwann eine Familie gründen oder einen festen Partner, die haben auch irgendwann die Schnauze voll davon, das 17. Unternehmen zu besuchen. Irgendwann setzen sie sich auch hin und sagen, so, hier will ich bleiben. Und dann musst du als Arbeitgeber genau da sein und musst sagen, ich bin deine Final Destination. Ich sorge dafür, dass du von mir nicht mehr weggehst. Und das ist was ganz richtig, richtig Cooles dann.
Und vor allem, da bietet halt die Versicherungsbranche und diese Vielfalt der Berufe innerhalb der Häuser beziehungsweise die Vielfalt der Tätigkeitsfelder eigentlich das perfekte Umfeld, um ein System zu schaffen, in dem man verschiedene Funktionen und Rollen einnehmen kann, aber das Unternehmen oder den Konzern niemals verlassen muss. Und das ist, glaube ich, auch, was du gerade ansprichst, ein sehr wichtiger Punkt, dieses Thema der Werte der Gen Z. So, worum geht's eigentlich? Wenn man jetzt mal sich auf diese ganz basalen Werte besinnt, es geht um Sicherheit, was irgendwo nachvollziehbar ist, wenn man an die krisenbehaftete Zukunft und über die an die Informationsbeschaffung darüber denkt. Das heißt, Klimawandel, Demografie, wir wissen, es kommen extreme Verwerfungen auf uns zu. Wir sind diejenigen, die es komplett ausbaden müssen, haben aber keine Mitgestaltungsmöglichkeit, weil uns nicht auf Augenhöhe begegnet wird, haben deshalb ein anderes natürlich Sicherheitsempfinden, als es vielleicht noch Vorgängergenerationen gehabt haben, liegt aber auch daran, Internet, Individualisierung, Algorithmen sorgen dafür, dass man immer wieder diesen Content, der dann auf einen zugeschnitten ist, zugespielt bekommt, die ganze Zeit in der Sichtbarkeit hat und da bilden sich ja dann kleine Blasen. Also diese Individualisierung ist ja insofern auch nicht ganz korrekt, dass es natürlich immer ganz viele Subsysteme, kleine Subblasen innerhalb des Internets gibt, wo sich dann junge Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen, Interessen finden und dann da eigentlich auch idealerweise abgeholt werden können. Und dann ist nämlich auch genau die Herausforderung, die du zu Beginn schon genannt hast, nämlich wir müssen in Skills denken, wir müssen wissen, welche Leute möchten wir eigentlich und zwar auf der einen Seite der Skills on the Job und auf der anderen Seite der Soft Skills, die es dann noch braucht, um innerhalb des Unternehmens mit den Leuten, die dort arbeiten und auch den Werten, für die das Unternehmen steht, gut zu funktionieren. Genauso beim Thema Familie. Natürlich ist Familie auch jungen Menschen wichtig. Also wir sehen, es wird früher geheiratet als noch vor ein paar Jahren, weil auch hier die krisenbehaftete Zukunft mit reinspielt. Auch das Thema Gesundheit ist natürlich immer aus einer ganz klaren individuellen Perspektive. Ich glaube aber, da steckt ein Riesenpotenzial für die Versicherer drin, wenn man sich dann auf die eigenen basalen Werte des Geschäftsmodells wieder fokussiert, weil genau diese Werte, die stecken ja da überall drin. Also das Versicherungsprinzip, Transfer vom Risiko vom Einzelnen auf das Kollektiv, steht für Sicherheit wie nichts anderes. Auch die Versichertengemeinschaft kann als Familie gesehen werden. Auch Gesundheit und Prävention, eigentlich logisch, das mit Versicherungen zu verknüpfen. Wie denkst du das?
Ich habe langweilige Hobbys. Ne? Ich lese ja so Arbeitsmarktberichte, dann lese ich mir Stellenanzeigen, dann lese ich mir Firmen-Homepages durch. Und all das, was Versicherer, ich mache jetzt mal eine pauschale Aussage, all das, was Versicherer für ihre Kunden aussenden, ne, wie Schutz, immer an deiner Seite und so weiter, das musst du eigentlich für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, für deine Bewerber machen. Wenn ich heute 20 wäre und ich würde mich für irgendeine Versicherung interessieren oder andersherum, eine Versicherung, ich wäre die Zielgruppe einer Versicherung, so, dann würde ich mir definitiv wünschen, so erstmal einen Grund, warum ich da hinkommen soll. Ja, Geld ist immer ein Grund, dass es um die Ecke ist, ist cool. Dass ich natürlich in meinem Freundeskreis sagen kann, was für einen coolen Laden ich arbeite, ist natürlich auch immer sehr interessant. Aber jetzt kommt das, was halt nie gemacht oder sehr zu wenig. Weiterentwicklung. Kein Mensch verlässt ein Unternehmen, in dem er jeden Tag besser wird. Kein Mensch. So, du hast Basis, ist Geld, Arbeit, Kolleginnen und so weiter, ne? Aber wenn du deine Mitarbeiter weiterentwickelst, dann gehen die nicht. Warum auch? Ne? Sie werden immer besser. Das Ding ist, wir sind ja immer persönlich beleidigt, wenn Menschen uns belasten, ne, verlassen und kündigen. So, statt zu sagen, hey, pass auf. Also, das müssen wir verstehen. Früher gab's das zu den Zeiten deiner, meiner Eltern auch. Ich war auch 5, 6 Jahre schon bei einer Bank und ich bin dann am Ende auch gegangen, weil ich wirklich gesehen habe, da geht nichts mehr weiter. Ich war direkt unterm Vorstand und der Vorstand war der Gründer. Also was soll da noch für mich passieren? Und aber sonst bleibst du ja da. Ich wurde immer besser, immer mehr gelernt. Das Ding ist, heute müssen wir uns damit verabschieden, dass es diese Karrieren von 20, 30 Jahren gibt. Aber kommunizier das doch. Sag doch, bei mir wirst du, egal wie lange du bei mir bleibst, 3 Jahre, 5 oder 10, du wirst definitiv viel besser sein, wenn du gehst, als wie du gekommen bist. Und dann zeigst du den Leuten, also so ein Aktuar zum Beispiel, war immer ein sehr langweiliger Job für meinen Freundeskreis. Ich fand das total faszinierend, was die Mathematiker da alles berechnen können. So, was kannst du danach machen? Viele verstehen nicht, dass du danach zum Beispiel in die VWL gehen kannst, ja, dass du danach in die Investmentbank gehen kannst und gesamtvolkswirtschaftliche Rechnungsmodelle fahren kannst. Ha, cool, was fehlt mir da? Okay, dir fehlt das. Willst du das? Fehlt dir das? Dann sag es mir, dann bilde ich dich da weiter. Und so Weiterbildungsprogramme sind so ganz langweilige Dinge, die machen, die sind so stark, wenn ich doch als Mitarbeiter sagen kann, ich bin Junior-Aktuar und ich möchte aber irgendwann mal auf Produktseite arbeiten, weil ich diese Erfahrung mitnehmen möchte und ich will mal Produkte mitdesignen mit meiner mathematischen Erfahrung. Ja, dann mach das doch. Dann lass uns doch mal gucken, wie wir das machen können. Und in 3 Jahren, wenn du mich verlässt, voll cool, ich bin stolz, dass du viel besser geworden bist und du wirst doch immer erzählen, hey, beim Teuger habe ich das alles gelernt. Der Teuger hat das mir ermöglicht. Ich war ein Aktuar, dann habe ich Product Design gemacht, dann habe ich das gemacht und, ne, und so weiter und so weiter. Und das ist doch das, was Menschen wollen. Und mit dieser Botschaft kannst du doch raus, aber machen sie halt nicht. Und wenn du das vernünftig machst und im besten Falle klappt das, wenn wir beide doch sprechen und ich sage, hey Max, pass auf, ich habe mir Gedanken gemacht, ich würde dich gerne in dem und dem und dem Bereich weiterbilden, weiterentwickeln. Das ist mir wichtig, damit deine Karriere besser verläuft. Dann denkst du dir doch, boah, wie cool, der macht sich Gedanken über mich. Und dann muss ich dich einladen und Max, weißt du was? Ich habe mir 3 Sachen rausgesucht. Such du dir bitte auch 3 Sachen raus, die für dich persönlich wichtig sind, in denen du dich persönlich weiterentwickeln möchtest. Das kann völlig, ne, das kann sein, freie Rede, Persönlichkeitsentwicklung, so irgendwas, was nicht unbedingt mit dem Unternehmen zu tun hat. Die Sachen sind ja nicht teuer. Aber wenn du dich doch, wenn du nach Hause gehst und sagst, ich darf mich selber weiterentwickeln und mein Chef entwickelt mich da weiter, wo er glaubt, dass mein Weg der richtige sein kann, Junge, dann geht doch keiner. Dann verlassen wir uns doch nicht. Dann haben wir doch gemeinsam einen Pakt, einen Plan, in dem wir wissen, in 1 Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren sind wir viel besser. Und ich weiß, mein Mitarbeiter wird besser und du sagst, hey, mein Chef kümmert sich um mich und baut mich richtig auf. Ja, dann mach das doch mal bitte. Mach das auch mit der Gen Z.
Absolut, weil das ist ein Gesehen werden und dann ist es eine Wertschätzung. Also ich werde als Mensch mit Bedürfnissen, mit Fähigkeiten, auch mit Schwächen werde ich gesehen und dann werde ich mit mir die Wertschätzung entgegengebracht, dass ich selber besser werden kann, so in der Form, wie ich besser werden möchte, ist eigentlich das absolute Optimum. Und ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, Teuger, nach dem Gespräch, das wir jetzt geführt haben, dass ganz viele Leute Bock haben, noch mehr von dir zu hören. Du hast einen Podcast, der Game Changer Podcast, da kann ich auf alle Fälle auch jedem empfehlen, einfach mal reinzuhören. Da wird Teuger spricht mit vielen interessanten Gästen darüber, was eigentlich falsch läuft in der HR-Welt, wie man es besser machen kann und hört auf alle Fälle da rein. Und ich habe jetzt noch eine kleine spezielle Ankündigung, Teuger, weil wir dürfen uns ja auch auf ein gemeinsames Event freuen dieses Jahr
ja.
Noch.
Oh ja.
Ja, willst du ein bisschen was dazu erzählen?
Mach du. Also ich freue mich über alles. Ne, Mann, also den Podcast, vielen Dank für die Werbung. Der hat mittlerweile auch, ich glaube, über 10.000 Abonnenten. Das ist irgendwann mal so aus dem Spaß gewachsen. Das macht wirklich Spaß, weil man mag es kaum glauben, ich rede gerne und meine Gäste reden noch lieber. Aber nee, mach du mal. Also wir beide sind ja auf der DKM. Jetzt gebe ich dir rüber, weil ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall da zu sein. Das wird im Oktober richtig cool.
Das wird richtig geil. Am 24.10. hoffen wir, ganz viele von euch in Dortmund zu sehen. Da findet nämlich die Young DKM statt über 2 Tage, also im Rahmen der DKM, der Leitmesse in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die am 24. und 25.10. in Dortmund stattfinden wird, haben wir 2 Tage lang Programm entworfen, geile Speaker geholt, geile Formate entwickelt, wo es genau darum geht, hey, was ist eigentlich der aktuelle Stand der Versicherungsbranche und was ist unser Zielbild und was braucht's, damit wir dieses Zielbild erreichen können? Und genau diesen Fragen gehen wir nach am 24.10., wenn ihr kommt. Teuger ist nämlich derjenige, der den Tagesabschluss mit uns einleiten wird und zwar mit einem Impulsvortrag, der es in sich hat. Und an diesem Impulsvortrag, der den Titel HR der Zukunft trägt, wird es noch eine anschließende Podiumsdiskussion geben. Da sind sehr, sehr spannende Persönlichkeiten dabei. Kann ich schon mal in Aussicht stellen. Also informiert euch auf alle Fälle dazu. Teuger, möchtest du noch was loswerden zur Young DKM?
Außer dass ich mich freue auf das Event, also ist ja die Young DKM ist ja innerhalb der DKM, also ist ja, alle sind ja da, ja, wir sind ja in mehreren Hallen in Dortmund wie jedes Jahr und bin total stolz, dass ich dabei sein darf. und mit so vielen interessanten und auch mehr oder weniger wichtigen Menschen sprechen darf. Auf die Diskussion freue ich mich ganz besonders, weil wir ja versuchen, tatsächlich alle Facetten durchzuleuchten. Also junge Mitarbeiter, die gerade eingestiegen sind in die Versicherungswelt. Wir versuchen, glaube ich, den CEO haben wir, glaube ich, sogar sicher. Und dann aber auch jemanden aus dem Maklervertrieb, also wirklich den kompletten Dunstkreis abzudecken und zu gucken, hey, wie machen die's? Und ja, lass uns gerne diskutieren und uns austauschen. Ich werde sowieso den ganzen Tag dabei sein und laufe da durch die Gegend, wenn ich nicht irgendwie wo sein muss. Und dann werde ich viele Fotos machen und wahrscheinlich auch noch ein paar TikToks. Freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Und ich glaube auch, dass es ein richtiges Forum ist mit der richtigen Durchschlagskraft, um in dieser Branche ein bisschen was zu machen. Man sagt ja immer so ein bisschen verstaubt. Das ist ja nicht die Kritik. Es ist einfach, diese Branche könnte viel, viel besser sein, viel, viel erfolgreicher sein, viel, viel schneller, agiler, besseres Image haben. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag leisten können, dann bin ich doppelt stolz.
Ich freue mich sehr drauf. Du hast schon richtig gesagt, wir werden beispielsweise mit Hava Mizimi auch von Femsurance eine absolute, ein Paradebeispiel dafür mit auf dem Podium haben, die zeigt, wie kann denn eigentlich so Versicherungsmakler als Berufsbild oder Maklerin als Berufsbild, wie kann man das eigentlich zukunftsfähig gestalten? Wie kann man auch Menschen dafür begeistern? Wie kann man auch echt einen geilen Job damit machen? Und zu den Vorständen, du hast nämlich schon gesagt, einen Vorstand haben wir sicher. Ich werde jetzt hier noch keinen Namen nennen, aber es wird aller Voraussicht nach ein sehr hochkarätiges Panel sein. Also wir werden wahrscheinlich mehr als eine Entscheiderin, einen Entscheider auf dem Podium haben, worauf wir uns natürlich wahnsinnig freuen, weil da kommt dann natürlich auch deine Stärke am besten zum Tragen, nämlich dass man wirklich mal Diskussionen mit Substanz führt, wo dann auch ein echter Erkenntniswert dabei ist. Und ich freue mich jetzt schon so auf dieses Event und ich freue mich auf alle, die wir vor Ort auch treffen werden, die sich auch beteiligen. Es wird natürlich auch für alle aus dem Publikum die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Wir möchten hier eine Veranstaltung schaffen, die alle einlädt, mitzuarbeiten, weil das ist auch die Botschaft, die mir nochmal wichtig ist. Diese großen Herausforderungen in der Zukunft, wir werden es nur gemeinsam schaffen. Und es ist jetzt einfach an der Zeit, dass wir anfangen, die uns verbleibende Zeit, die noch vorhanden ist bis zu ein paar bestimmten Ereignissen, dass wir die jetzt bestmöglich nutzen. Und ich bin froh, dass wir mit der Young DKM dieses Jahr da einen echt guten Aufschlag machen werden.
Ja, das wird richtig gut. Ich freue mich riesig.
Tolga, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Mir hat es mega Spaß gemacht, wie immer, wenn ich mit dir spreche. Ich freue mich sehr auf die Young DKM. Ich freue mich auch auf alles, was ansonsten noch so zukommen wird auf uns. Und herzlichen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Es war echt super.
Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung, für die Zeit, dass ich einige meiner Gedanken teilen konnte. Und ich hoffe, deinen Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Und freue mich, wenn man sich auf der DKM sieht oder bei LinkedIn oder auf anderen Kanälen.
Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter. Hört ihn auf dem Weg zur Arbeit. Und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.